Wasserknappheit und Klimakatastrophe, paranoide Menschen und Menschen auf der Suche nach sich selbst. Es sind gewichtige Themen, die der Stotzinger Autor Jürgen Bauer in seinen Werken aufgreift. Nun hat er seinen vierten Roman herausgebracht, der schlicht Porträt heißt. Dabei entfaltet sich die Lebensgeschichte von Georg, der in ärmlichen Verhältnissen auf einem Bauernhof aufwächst und in Wien in einem Ministerium Karriere macht. Seine Lebensgeschichte schildert die Hauptfigur aber nicht selbst, ganz im Gegenteil. Georg kommt gar nie selbst zu Wort. Die Biografie wird aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Aus der Sicht seiner Mutter Maridl, seiner Ehefrau Sarah und seines Liebhabers Gabriel. Meine Kollegin Bettina Treiber hat Jürgen Bauers Roman gelesen und beim Gespräch den Autor gefragt, welches Porträt in diesem Buch gemalt wird.
Die Grundfrage war, gibt es sowas wie Identität oder zerfällt jede Identität eigentlich in ganz viele verschiedene Puzzlesteine? Ich habe mich gefragt, würden Menschen aus meinem Leben mich selber beschreiben und sagen, wer ist denn dieser Jürgen Bauer? Glaube ich, kämen komplett unterschiedliche Erzählungen raus. Ich glaube, man ist in der Familie jemand anders als im Beruf jemand anders als im Freundesleben. Und dann dachte ich mir, das wäre literarisch ganz spannend zu erzählen. Man hat da drei Erzählungen, die wirklich nacheinander kommen, also die Mutter, der Geliebte und die Ehefrau, die wirklich auch komplett voneinander getrennt sind. Also es sind wie drei Kurzgeschichten, die aneinander gereiht sind. Und dann ist die Frage, bilden die drei Geschichten am Schluss ein Porträt von diesem Georg? Und inwiefern schafft man es quasi, aus diesen Erzählungen diesen Georg sichtbar zu machen?
Sie haben den einzelnen Erzählerinnen und Erzählern viel Raum gegeben mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Fangen wir beim ersten Teil an. Da erzählt die Mutter von Georg, Genau. Eine Bäuerin aus ärmlichen Verhältnissen. Sie haben mir in einem Begleitbriefel geschrieben, dass dieser erste Teil im Burgenland, auf einem Bauernhof im Burgenland spielt. Im Roman selbst wird das aber nicht so genau verortet, zum Beispiel wie die Großstadt Wien, die sehr wohl genannt wird. Warum?
Genau, also es wird namentlich nicht genannt, weil das für die Bundeslandgrenzen, glaube ich, für die Erzählerin jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Die lebt auf ihrem Bauernhof und eigentlich alles, was auf diesem Bauernhof passiert, ist für sie die Welt. Und alles, was auf diesen Äckern passiert, ist die Welt. Die kommt da ja auch nie wirklich raus. Es gibt eine Figur, der Mann von dieser Bäuerin, der ja verschwindet und der weggeht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und dem hält sie das ja auch immer vor. Sie hält auch dem Sohn immer vor, dass der weggegangen ist, dass der auf Gymnasium geht, dass der nach Wien geht studieren, dass der quasi sich entfernt von dieser Lebensrealität, die sie kennt. Deswegen spricht die nicht einmal das Dorf aus, in dem sie wohnt, weil einfach das schon eine sehr weite Grenze für sie ist. Also sie lebt wirklich für ihren Hof, den sie sich aufgebaut hat und den sie erhält. Aber für mich war es natürlich da im burgenländischen Bereich situiert. Man kann sie ja ein bisschen rausfinden, weil es spielt ja in den letzten Tagen des Kriegs, des Zweiten Weltkriegs beginnt und geht dann in die Nachkriegszeit über. Und da ist natürlich von der Besatzungszone die Rede. Also es wird in Indizien angedeutet, wo es spielt. Aber sie hat es eigentlich nie notwendig, das zu benennen.
Sie haben schon gesagt, dass die Mutter diesen Vater, der Mann, der weggeht, ist der Vater von Georg und auch Georg immer wieder attackiert. Und wie das klingt, das hört man wahrscheinlich am besten in einer Lesepassage, um dich sinn und bitte.
Genau, also ich beginne einfach gleich mit den ersten Worten von dieser Maridl, weil die relativ deutlich machen, wer die ist. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Schau mich an, wie alt ich geworden bin, und da soll ich nochmal Erinnerungen hervorholen, damit es dem feinen Herrn besser geht? Du hast nichts mehr mit mir zum Tun haben wollen, und jetzt soll ich mich bemühen und mir was zusammendenken von früher? Ich werde dir schon sagen, wer du bist. An meinen Sohn, an den kann ich mich schon noch erinnern, auch wenn ich auf die 90 zugehe. Seinen Sohn, den vergisst man nicht. Und wenn ich was erzähle, dann nur aus einem Grund. Jetzt bist du nämlich dort, wo ich dich einmal haben hab wollen, wo ich immer schon gewesen bin, im Vergessen. Wer denkt denn jetzt noch an dich? Doch nicht deine studierten Freunde. Jetzt denk nur mehr ich an dich, die du zurückgelassen hast. Ja, freilich, es reden auch andere, zerreißen sich das Maul, aber das hat nichts zu sagen, hörst du? Die kenne dich nicht. Nicht wirklich. Erzählen soll ich, hat sie gesagt, deine Frau. Und natürlich erzähle ich dir was. Ich hab dich ja immer noch lieb. Bin immer noch deine Mutter.
Dankeschön. Den zweiten Teil des Porträts erzählen Sie, Jürgen Bauer, aus der Sicht eines jungen Mannes. Mhm. Er kommt in den 1970er Jahren nach Wien, ist homosexuell, er ist auf der Suche nach Abenteuern und Liebe. Was möchten Sie mit dieser Figur des Gabriel vor allem zeigen?
Unbändige Lebenslust. Der kommt nach Wien mit Ende 17, Anfang 18, also der ist wirklich so an der Grenze zum Erwachsenwerden und der möchte nichts anderes als diese Stadt erobern. Also der landet am Südbahnhof und das Einzige, was er will, ist da jetzt rein in die Stadt Menschen kennenlernen, der will sich ausleben, der will alles erleben, was man erleben kann, und jetzt ist das zwar nur Wien und es stinkt danach Würstelstand und es ist nicht New York und es ist jetzt nicht nur Paris oder London und nicht die große Stadt, und das weiß er alles, aber das ist ihm alles wurscht, Hauptsache er hat jetzt endlich mal die Möglichkeit, sich auszuleben. Und das ist auch der Unterschied, glaube ich, im Lesefluss, also man liest diese Mariedl, die ja sehr verankert ist in dieser bäuerlichen Welt, und dann plötzlich kommt dieser Junge und das ist ein vorantreibendes Erzählen, irgendwie so ein atemlos gehetztes Erzählen, also der will und hat auch eine gewisse Naivität in diesem Wollen und so in diesem Glauben an, es wird mir das Beste passieren.
Sie schaffen es sehr gekonnt und ohne dabei belehrend zu wirken, dass man als Leserin, als Leser Zeitgeschichte erfährt, also wie die homosexuelle Community in den 1970er, 80er Jahren, wie es der ergangen ist. Wie viel Recherche steckt da dahinter?
Wahnsinnig viel Recherche. Es ist überhaupt nicht aufgearbeitet. Es gibt wenig Fachliteratur zu dem Thema. Und das war irrsinnig freudvoll, diese Recherche zu betreiben. Also man findet doch noch einiges, nicht wahnsinnig viel, weil natürlich, man muss sich vorstellen, Anfang der 70er noch Verbot geherrscht hat und dann quasi Homosexualität entkriminalisiert wurde und irgendwann einmal da die Szene begann aufzublühen. Und natürlich haben viele, die das miterlebt haben, jetzt kein wahnsinnig großes Interesse, dass das verschriftlicht wird, dass da Dokumente erhalten bleiben, Fotos erhalten bleiben. Das ist so ein bisschen eine schwierige Situation, gerade am Beginn dieser Zeit. Aber es gibt, also es gibt handkopierte Zettel, es gibt Zeitschriften, die damals produziert worden sind, die einfach strotzen vor politischer Begeisterung, Kampfeswillen, dann wieder Auseinandersetzungen, die total peinlich sind zu lesen, aber die einfach extrem spannend sind, wenn man es heute mit 30, 40, 50 Jahren Abstand irgendwie nochmal liest. Und irgendwie dachte ich mir, okay, ich will jetzt kein Sachbuch schreiben über die Zeit, aber das sollte schon authentisch sein, was da passiert. Und man glaubt, also es passieren ja wahnsinnig viele Dinge in dem Roman. Also die machen Protestaktionen, es gibt die Bälle, wo die in Verkleidungen, in Kostümen einfach zum Ball gehen, lange vor Liveball und Ähnlichem. Es gibt Proteste auf der Straße, im Parlament. Und ich wurde ganz oft gefragt, wie viel ist denn erfunden und wie viel ist recherchiert. Und das Gute ist, ich muss wahnsinnig wenig erfinden. Es ist wahnsinnig viel wirklich passiert von dem, was ist. Manches nicht in der Zeit, manche ein bisschen verändert, in andere Kontexte gesetzt. Aber dieser Protestwille und diese Anarchie, die da ist, war einfach tatsächlich da in der Zeit. Und das hat Spaß gemacht, das wieder ins Leben zu rufen.
Ich hatte so das Gefühl, dass dieser Teil des Romans so in einem Guss entstanden ist. Stimmt das auch?
Nein, leider gar nicht. Das ist schön wäre es gewesen. Das war wahnsinnig viel Rechercheaufwand. Das war auch ein langes Suchen nach der Stimme von dieser Figur. Also wie redet der? Was hat der für einen Druck? Was sind das für Ausdrücke, die benutzt? Das ist natürlich irrsinnig viel Recherche. Überarbeiten. Aber es freut mich total, dass man das nicht merkt und dass man das Gefühl hat, es ist in einem Guss runtergeschrieben. Ich hoffe, es liest sich auch so.
Und das wollen wir jetzt hören, bitte.
Ja, wunderbar. Ich habe eine Stelle ausgesucht, die im Jahr 1976 spielt, und da bekommt Gabriel, also dieser Ich-Erzähler, ein Geburtstagsgeschenk. 1976 machst du mir das beste Geburtstagsgeschenk, das ich bis heute gekriegt habe. Du verrätst mir nicht, wo es hingeht. Wir spazieren zu Fuß Richtung Hilton, vom Sechsten zum Ring, und die ganze Zeit rutscht dir nichts raus, keinen Mucks machst du, ich platz fast. Ich also hinter dir her wie ein Dackel, rein ins Hotel, und ich denke an eine schöne Nacht in einer Suite, Zimmerservice, das hast du dir was kosten lassen. Aber dann bleibst du in der Lobby stehen und mich trifft der Schlag. Ja, man sagt das ja so schnell, aber ich habe wirklich Angst, dass ich umkippe aus und vorbei, Bussi-Baban fall nicht, weil mitten im Saal, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, sitzt da, ja, genau der David Bowie. Ich greife deinen Ellbogen, das ist jetzt nicht eine von den Pariser Varieté-Damen in Verkleidung, oder? Und du lachst, nein, der ist wegen der Premiere von seinem neuen Film in der Stadt, der Mann, der vom Himmel fiel, und von dem Film habe ich natürlich gehört. Aber wieso kommt der Bowie deswegen nach Wien? Der Poldi kennt den Concierge vom Hilton, sagst du. Drum weiß ich das, weil eigentlich interessierst du dich keinen Deut für den Bowie, aber du weißt natürlich, dass das für mich ein Gott ist. Ich bin dir ja oft genug auf die Nerven gegangen damit. Und jetzt sitzt der Gott also da, und wo sind die Engelchen, die um ihn rumschwirren, weil das kann doch nicht sein, dass der Bowie ohne Engelchen reist? Das ist die Judy Armbruster, sagst du, und deutest auf die Frau, die neben dem Bowie sitzt. Aber was interessiert mich die Armbrust? Der Bowie ist der Pfeil, der in mein Herz geschossen wird. Eine Sonnenbrille hat er auf, obwohl es in der Lobby gar nicht so hell ist. Angeblich eine Augenentzündung, sagst du, was der Poldi alles mitkriegt. Aber ich möchte gar nicht wissen, was für Substanzen der Bowie ins Auge gekriegt hat. Und wir stehen immer noch blöd da und gaffen ihn an. Anreden traut ihn sich natürlich keiner von uns beiden. Der will sich den Rummel ersparen, flüsterst du mir zu. Der ist das ganz normale Touri da. Und das macht ihn natürlich gleich noch viel besser. Was braucht Gott schon Paparazzi? Der sieht selber alles, der muss ja nicht gesehen werden.
Der Romantitel Porträt, den haben Sie in französischer Schreibung Porträt mit AI gewählt. Nach der heutigen deutschen Rechtschreibung eigentlich gar nicht mehr gültig.
Das war eine schwere Diskussion.
Ist das ein bewusst gesetztes Zeichen von Ihnen?
Ja, es war kein Fehler. Es gab auch ein Lektorat und es waren Diskussionen, ob man so schreibt oder mit Ä schreibt. Aber es gibt eine Szene im Roman, wo die Hauptfigur, dieser Georg, Porträt sitzt. Und da kommt ein Maler und malt ihn für ein offizielles Porträt. Und die Frau beschreibt diese Szene und sagt, der kommt immer dieser Maler und sie versteht das überhaupt nicht, weil es ist ja, wieso macht er nicht einfach Fotografie und das wäre viel einfacher und dieses altmodische Malen. Und am Schluss, nach diversen Sitzungen, geht der Maler und lässt dieses Gemälde zurück und dann schaut sie sich das an und dann erkennt man diesen Georg überhaupt nicht und das sind nur Farbschlierer, Abstrakte, wie sie es beschreibt. Deswegen auch das Cover, das ja so aus einem abstrakten Farbgemälde besteht.
Das Sie übrigens selbst gemacht haben.
Dass ich selber gemalt habe, ja. Und da war die Frage, nachdem diese Szene sich so auf dieses Malen und dieses altmodische Malen bezieht, der Titel dann wirklich ein bisschen altmodisch in AI.
Vom dritten Teil, den die Ehefrau Sarah erzählt, war ich wirklich überrascht, denn ich habe eine leidende Gattin erwartet, eine, die zwar weiß, dass ihr Mann fremd geht, aber versucht, das nicht und nicht sehen zu wollen. Dieses Vorurteil haben Sie gebrochen. War das bewusst, dass Sie ein Vorurteil ändern wollten?
Ja, ich wollte um keinen Deut in der Welt eine leidende Frau beschreiben. Und ich finde das auch, da hat die Literatur wirklich über Jahrhunderte weg diese leidenden Frauenfiguren beschrieben. Und dann soll man das heute noch lesen mit so einem kritischen Impetus von, dass sie ja jetzt beschreibt man die leidenden Frauen, aber man kritisiert ja eh, warum die leiden müssen. Und na, das wollte ich nicht mehr. Ich finde, das kann niemand mehr lesen. Und es ist auch die Mutter ja nicht leidend. Natürlich ist die Anklagin und leidet. Also die hat natürlich Dinge, an denen sie leidet. Aber die versucht, sich das zu erkämpfen, ihr eigenes Leben. Und diese Sarah ist gleich. Also die kommt in diese Stadt, die will Opernsängerin werden. Die stammt eigentlich aus den Niederlanden. Ihr Vater kommt aber aus Wien und die kommt nach Wien. Und auch die, wie Gabriel, denkt, so jetzt erkämpft sie sich diese Stadt. Mit ein bisschen weniger Naivität und mit ein bisschen mehr Lebenswillen. Aber auch die will das. Und da passieren natürlich furchtbarste Dinge, aber was die nicht will, ist Leiden. Das ist schon ihr Leben, das sie in der Hand hat. Und die kämpft und kämpft und kämpft. Und die hat etwas, was die anderen zwei Figuren nicht haben, finde ich. Die hat Ironie. Also die hat so ein bisschen einen Witz und Humor haben die anderen auch und manchmal einen ganz bösen Humor, aber die hat Ironie. Und vielleicht deswegen keine leidende Frau.
Möchten Sie uns das in einer Lesepassage noch vortragen, bitte?
Ja. Auch da, ich habe die Stelle ausgewählt, in der die Ehefrau das erste Mal auf den Liebhaber trifft. Wollen Sie nicht draußen auf meinen Mann warten? Ich wies ihm die Tür, doch der Mann beachtete mich nicht, lief das Vorzimmer ab, strich dabei über die neuen Tapeten an den Wänden. Ihr Mann? Er hustete, spuckte Schleim in seine Hand. Ich wartete, sagte, woher kennen Sie meinen Mann? Von früher. Waren Sie einer seiner Referenten? Schätzchen, schau mich an, ich meine, dafür fehlen mir jetzt echt die Nerven. Der Mann hatte recht. Diese Blöße mussten wir uns beide nicht geben. Ich sah zu, wie er die Zimmer unserer Wohnung durchstreifte, folgte ihm für einige Minuten und ließ ihn dann allein. Ich wusste, wo er den kanntest. Ich wusste, was uns in diese Situation gebracht hatte. Ich war ja nicht blöd und der schrecklich krank aussehende Mann ebenso wenig. Ich wanderte in die Küche und setzte Wasser auf, keine Ahnung, was ich sonst tun konnte. Als das Wasser kochte, goss ich Tee auf und machte mich auf die Suche nach ihm. Schließlich fand ich ihn im Vorzimmer. Man stelle sich nur vor, die brave Ehefrau kocht noch braver Tee für den gar nicht so braven Liebhaber ihres überhaupt nicht braven Ehemanns. Klassischer Mozart, die Hochzeit des Figaro, nichts dagegen. Ich streckte ihm die Tasse heißen Tees entgegen. Trinken Sie, sagte ich. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Schluck gebrauchen.
Jürgen Bauer, Sie haben drei Personen, drei Leben beschrieben. Haben Sie eine Lieblingsfigur?
Nein. Natürlich habe ich eine, aber die kann ich jetzt nicht verraten. Ich glaube, jeder hat hoffentlich eine Lieblingsfigur in dem ganzen Roman. Aber im Schreiben muss man natürlich jede der drei gern haben. Also es war auch dieses Mal ein ganz eigenartiger Schreibprozess, weil das sind drei Ich-Erzähler. Mir war es wahnsinnig wichtig, dass die unterschiedlich klingen. Es gibt ja diese Flut an Romanen, wo dann verschiedene Ich-Erzähler erzählen und alle klingen wie der Autor oder die Autorin, alle. Und man hat das Gefühl, okay, es ist jetzt zwar eine 80-jährige Frau, ein 12-jähriges Kind und ein, 40-Jähriger in der Midlife-Crisis, aber eigentlich klingen sie alle wie der Autor. Und das wollte ich vermeiden. Und deswegen habe ich auch wirklich jede dieser drei Figuren mit so einer chinesischen Mauer voneinander getrennt und die wirklich streng voneinander getrennt bearbeitet und geschrieben. Und wenn man dann halt 3 Jahre mit allen diesen Figuren verbringt, wachsen die einem ans Herz.
Jürgen Bauer im Gespräch mit Bettina Treiber. Der Roman Porträt von Jürgen Bauer ist, wie sämtliche Bücher des Autors, im Verlag Septime erschienen. Wenn Sie noch mehr Hunger nach Literatur verspüren, morgen beginnen die Literaturtage im Weinwerk in Neusiedl am See. Von Freitag bis Sonntag treten etwa Petra Piuk, Katharina Thiewald, Clemens Berger, Jakob Perschi oder Hamed Abud auf. Musik gibt's auch, morgen mit Flora Geiselbrecht, die Sie in der vergangenen Stunde in Radio Burgenland extra mit ihrer Formation Alpine Dwellers gehört haben. Michaela Frühstück verabschiedet sich. Guten Abend.
Radio Burgenland extra. Jeden Donnerstag, 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.